Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Wir befinden uns inmitten des mit Weisheit geballten Buches der Sprüche Salomos und wollen uns heute mit dem Kapitel 11 befassen, genauer mit den Versen 1 bis 25. Das gesamte Kapitel könnte man unter der Überschrift zusammenfassen: Sei aufrichtig und ehrlich zu deinen Mitmenschen und Gott gegenüber. Von dem weisen König Salomo sind uns zahlreiche Lehren von Weisheit und Frömmigkeit in Spruchform überliefert. Sie sind inhaltlich so dicht, dass es gut ist, sie nicht schnell einfach nur herunterzulesen, sondern am Ende eines jeden einzelnen Gedankens innezuhalten, Gottes Weisung darin zu erkennen und die Wahrheit auf sich selbst wirken zu lassen. Denn eines ist gewiss, auch die Sprüche Salomos gehören zum Wort Gottes. Gott hat gewiss jedem Christen persönlich viel durch sie zu sagen. Literarisch sind die Sprüche im Hebräischen zumeist als Zweizeiler geschrieben, was auf eine poetische und kluge Rhetorik hinweist. Die beiden Sätze des jeweiligen Zweizeilers sind in der Regel durch parallele Stellung miteinander verknüpft. Das heißt, ein Gedanke wird zum Beispiel durch ein anderes Bild wiederholt und somit verstärkt. Die Wiederholung oder aber die Wiedergabe von zwei Seiten eines Gedankens sind typische Stilformen in der hebräischen Poesie. Es gibt drei Typen. Erstens die synonym parallel gestellten Aussagen. Das bedeutet, dass die zweite Aussage der ersten entspricht, jedoch wird dafür ein anderes Bild gewählt. Dann die antithetisch parallel gestellten Aussagen. Hier stehen sich zwei gegensätzliche Wahrheiten gegenüber. Und schließlich die synthetisch parallel gestellten Aussagen, bei denen der zweite Gedanke den ersten noch weiter entwickelt. Wenn wir diese Art von Poesie in Betracht ziehen, wird es ein Vergnügen sein, der Tiefe der Einzelsprüche nachzugehen. Inhaltlich beginnt das Kapitel 11 des Buches der Sprüche mit guten Ratschlägen für die Ethik nach Gottes Herzen im Beruf und im Geschäftsleben. In Vers 1 lesen wir: Falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen. Unehrlichkeit ist Gott verhasst, denn Gott ist absolut ehrlich, wahrhaftig und treu. Gott ist auch in unserem Geschäft oder Beruf. Er ist ja allgegenwärtig. Er hat etwas zu sagen und redet mit. Ein Christ hat den Vorteil, mit Gott gemeinsam in Beruf und Geschäft tätig zu sein. Jedoch, mit Gott geht es nur ehrlich, niemals auf die krumme Tour. Wenn wir aufrichtig sind, möchte Gott mit uns gern zusammenarbeiten. Die Markenzeichen eines in Christus Berufstätigen sind zum Beispiel Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Einmal habe ich mit solch einem Christen Golf gespielt. Er war wegen einer längeren Bibelkonferenz in unsere Stadt gekommen. Schnell wurden wir uns recht vertraut, aber über seine berufliche Tätigkeit sprachen wir kaum. Von anderer Seite hörte ich dann wenig später, dass er als erfolgreicher Geschäftsmann weithin bekannt war für seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Das machte mich sehr froh, denn ein solches Verhalten gibt Gott die Ehre und macht Gott dem Vater Freude. Unehrlichkeit und Untreue sind Sünde vor Gott. Vers 2 weist uns auf eine weitere sehr übliche Sünde hin. Dort heißt es: Wo Hochmut ist, da ist auch Schande, aber Weisheit ist bei den Demütigen. Wieder macht es der Kontrast besonders deutlich. Stolz ist eine Schande. Demut ist das Gegenteil, also Ehre und Würde. Wer diesen Weg wählt, entscheidet weise. Stolz ist ein herausragendes Thema in dem Buch der Sprüche, aber nicht nur dort. Offensichtlich ist es Gott wichtig, uns klarzumachen, dass Stolz zwischen den Menschen und Gott steht. Stolz bringt den Menschen unweigerlich zu Fall. In Sprüche 16, Vers 18 steht: Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Und durch den Propheten Jesaja verkündet Gott: Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen. Und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Was den Stolz der Menschen betrifft, ist es Gott sehr ernst, denn Stolz hält den Menschen davon ab, umzukehren und die Wahrheit Gottes zu erkennen. Viele Male erklärt uns das Wort Gottes, dass diejenigen, welche ihn stolz und hochmütig ablehnen, blind bzw. verstockt werden und dann die Wahrheit nicht mehr sehen können. In den Sprüchen Salomos Kapitel 11 ging es bereits um Ehrlichkeit und um Demut als Gottes Weg der Weisheit. In Vers 3 steht nun die Echtheit und Aufrichtigkeit im Charakter von gläubigen Menschen im Mittelpunkt. Ihre Unschuld wird die Frommen leiten, aber ihre Falschheit wird die Verächter verderben. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch von ganzem Herzen auf den Wegen der Wahrheit wandeln will, erfährt er Sicherheit und Orientierung. Ein in Falschheit lebender erfährt dagegen Unsicherheit und Verlorenheit. Geistlich ausgedrückt ist einer, der nicht in der Wahrheit wandelt, letztendlich verloren. Der große Kontrast zur in Vers 3 genannten Unschuld ist das Wort Falschheit und das Wort Verächter. In Gottes Augen ist mangelnde Unschuld und Wahrheit gleich einem heimtückischen und betrügerischen Charakter. Ein junger Mann suchte einmal bei mir Rat zu einem Problem, das auch ich sehr gut aus meiner Studentenzeit kannte. Es ging um die ewig knappen Finanzen eines Studenten und die daraus resultierenden Entscheidungsschwierigkeiten. Er fragte: Wie erkenne ich Gottes Wille? Woher weiß ich, welchen Weg ich gehen soll? Ich erzählte ihm von mir. Weißt du, immer wenn ich dieses Problem hatte, achtete ich darauf, welche Türen zu und welche Türen aufgingen. Am Ende gab es häufig nur eine Möglichkeit, die ich gehen konnte. Das heißt, war die Tür zu und ich hatte nicht das Geld für das nächste Semester, dann wäre ich nicht an die Uni gegangen. Ich zeigte Gott meine Lage und natürlich kannte er sie und wusste auch, dass ich nicht in das nächste Semester gehen würde ohne Geld. So handelte Gott und öffnete mir immer eine Tür. Ich fand zum Beispiel einen guten Job, um Geld zu verdienen. Das bedeutet es, in Gottes Sinne zu planen und zu entscheiden. Er ist es, der die Möglichkeiten eröffnet. So habe ich es immer erlebt. Und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt in Sprüche 11. In Vers 4 steht, dass es nicht Gottes Ziel für uns ist, Reichtum anzustreben. Es heißt dort: Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Das ist gewiss. Gott wird eines Tages richten. Es wird einen Tag seines Zorns und einen endgültigen Tod geben. Weil dies so ist, hat jeder Mensch es dringend nötig, Gerechtigkeit von Gott zu empfangen, wenn er gerettet werden will. Diese Gerechtigkeit ist ein Wert für die Ewigkeit. Materieller Reichtum gehört nicht dazu. Erinnert Sie dieser Vers nicht auch an die Geschichte von dem reichen Mann und dem bettelarmen Lazarus, welche Jesus erzählte? Beide sind gestorben und kommen vor den Richterthron Gottes. Die irdischen Reichtümer des reichen Mannes bewahrten ihn nicht vor dem Zorn Gottes. Aber die Gerechtigkeit des Bettlers brachte Lazarus in den Schoß Abrahams. Hier wird ganz deutlich, wer sich auf seine Reichtümer verlässt, hat die Prioritäten eindeutig falsch gewählt. Reichtum ist nichts Schlechtes, aber er hat Grenzen, die wir uns eingestehen müssen. Mit Geld können wir in dieser Welt sehr viel kaufen, jedoch ganz und gar nichts in der neuen Welt. Über die Gerechtigkeit, die nach Vers 4 vom Tode errettet, lesen wir weiter in den Versen 5 und 6. Die Gerechtigkeit des Frommen macht seinen Weg eben, aber der Gottlose wird fallen durch seine Gottlosigkeit. Die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten, aber die Verächter werden gefangen durch ihre Gier. An dieser Stelle wiederholt und unterstreicht das Wort Gottes die wichtigen Tatsachen: Der Weg wird durch Gerechtigkeit eben. Das bedeutet Sicherheit für jeden Schritt. Hinfallen bedeutet geistlich fallen, also durch Sünde. Es ist ein anderer Ausdruck für verloren sein. Noch einmal wird betont, dass die Gerechtigkeit Gottes errettet. Das Gegenteil zu den Frommen sind in Vers 6 die Verächter. Sie verachten Gott und die Wahrheit. Sie werden nicht befreit, sondern gefangen. Gier ist ihr Verderben. Das ist nichts anderes als das Streben und Suchen nach Reichtum. In den folgenden Versen 7 und 8 heißt es, wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Hoffnung verloren, und das Harren der Ungerechten wird zunichte. Der Gerechte wird aus der Not erlöst, und der Gottlose kommt an seine Statt. Hier ist wiederholt von dem gottlosen Menschen die Rede. Er hat keine Hoffnung, und die Hoffnung, die er hatte, zerplatzt. Das Buch Esther erzählt uns von solch einem Gottlosen. Es ist Haman, der große Pläne schmiedete und die Hoffnung hatte, die Juden auszurotten und selbst an die Macht zu kommen. Aber all seine Ziele wurden zunichte gemacht, und der Gerechte, nämlich Esthers Onkel Mordechai, wurde aus der Not erlöst. Gott steht hinter denen, die auf ihn vertrauen. Seine Gedanken und Pläne sind höher. Er bewahrt sie für seine Ziele. Diese Kenntnis zu haben und auf Gott in diesem Wissen zu vertrauen, rettet uns. So heißt es weiter in Vers 9 unseres Bibeltextes. Durch den Mund des Gottverächters wird sein Nächster verderbt, aber die Gerechten werden durch Erkenntnis errettet. Ein Verächter, einer, der die Wahrheit verachtet und etwas anderes darstellt, ist ein Heuchler und Schwindler. Wenn es um Religion geht, wird er auch Scharlatan genannt. Es ist ein Mensch, der Gottes Namen missbraucht, zu seinen Zwecken und seinen Mitmenschen betrügt. Er gibt vor, Freund zu sein. Wenden wir uns von ihm ab, ersticht er uns von hinten. Er tut alles, um nur seine Sünde zu verbergen. Die Bibel erzählt uns in diesem Zusammenhang im 1. Mosebuch von Potiphas Frau. Sie wollte Josef verführen. Als er nicht mitmachte, brachte sie falsche Anklage gegen ihn vor, um dadurch ihre Sünde zu vertuschen. Sie war auf ganzer Linie schuldig, versteckte dies und lud alle Anschuldigung auf Josef. In diesem gesellschaftlichen Umfeld würde keiner einem Sklaven glauben, sondern jeder der Frau eines hohen Beamten des Pharaos. Josef startete nicht einmal den Versuch, sich zu verteidigen, denn es gab keinerlei Gelegenheit zur Verteidigung. Es ist schmerzlich, so etwas im Raum der Gemeinde zu erleben. Aber es geschieht hin und wieder, dass ein Heuchler, also einer, der etwas versteckt und etwas anderes vorgibt, schreckliche Dinge über jemanden sagt, nur um von sich abzulenken. Ich persönlich war immer auf der Hut vor Menschen, die vorne herum sehr nett sind, aber hinten herum den gleichen Menschen übel kritisieren. Irgendetwas in ihrem Leben trachten diese Menschen zu verbergen, so war mein Eindruck. Im Laufe der Zeit bewahrheitete sich dieser Eindruck öfters. Also Vorsicht, von dem Gottesverächter heißt es im gerade schon zitierten Vers 9, dass er seinem Nächsten schaden kann. Umgekehrt, wenn Gottlose nicht zum Ziel kommen, tut es selbst einer ganzen Stadt gut. Wir lesen in den Versen 10 und 11, eine Stadt freut sich, wenn's den Gerechten wohlgeht, und wenn die Gottlosen umkommen, wird man froh. Durch den Segen der Frommen kommt eine Stadt hoch, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Ich denke an Jerusalem und an König David. Als David König von Israel war, entwickelte sich Jerusalem zu einer blühenden Stadt. Und um König Saul wurde nicht viel getrauert. Auch für den folgenden Vers ist David ein lebendiges Beispiel. Dort heißt es, wer seinen Nächsten schmäht, ist ein Tor, aber ein verständiger Mann schweigt stille. David hatte mit Salomos Mutter Bathseba die Sünde des Ehebruchs begangen. Und doch hatte er später Vorbildcharakter für seinen Sohn Salomo, den Autor der Sprüche. Salomo erlebte, wie sein Vater Absaloms Rebellion und die Fluchworte Schimis geschehen ließ. David hielt auch den alten Hauptmann Joab von Racheakten gegenüber Schimi ab. Er schwieg still, weil er, so sehe ich es, Gottes Hand in all dem sah. Ein verständiger Mann schweigt stille, heißt es im gerade gelesenen Vers. David verstand in dieser Situation Gottes Wege und Handeln. Sein Sohn Salomo war Zeuge der Lebensweisheit und Gottesfurcht seines Vaters und ebenso der Folgen daraus. Das Buch der Sprüche ist eine wunderbare Quelle hilfreicher Prinzipien, die gute und praktische Ratschläge zum Handeln für solche Dinge des Lebens darstellen. Es gibt auch für uns Zeiten im Leben, in denen wir Opfer von bösem Gerede und Anfeindungen sind. Wir sollen ausharren. Gott wird sich darum kümmern. Er kümmerte sich auch um David. Gerade für junge Leute sind die Sprüche Salomos meiner Meinung nach zum Studium sehr zu empfehlen. Auch durch die Sprüche der Weisheit können sie zu Christus finden, in dem alle Weisheit verborgen ist und der uns zur Weisheit geworden ist. Die Sprüche verhelfen zu gesundem Menschenverstand. So können wir auch die nächsten Verse verstehen. In Sprüche 11 heißt es in den Versen 13 und 14, ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß, aber wer getreuen Herzens ist, verbirgt es. Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter, wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Eine klare Ansage. Ein treuer Charakter posaunt nicht Persönliches aus, er beschämt nicht und stellt nicht bloß. Im Gegensatz dazu der Verleumder. Er geht mit seinen Informationen hausieren, egal wie sehr es anderen schadet. Hauptsache, es nutzt seinen Zwecken. Außerdem sagt uns Vers 14, dass weiser Rat wichtig ist. Es ist hier nicht von Klugheit und Intelligenz die Rede, sondern von guten Ratgebern. Die Bibel erzählt von Daniel, der in der Fremde zu einem wichtigen Ratgeber von Nebukadnezar und später von Kyros wurde, also von Königen. Er war ihnen eine große Hilfe, und Gott offenbarte sich den Fremdherrschern durch Daniel, weil sie einen guten Ratgeber hatten. Im Buch der Sprüche, Kapitel 11, kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Hinweis. In Vers 15 lesen wir, wer für einen anderen bürgt, der wird Schaden haben. Wer aber sich hütet, Bürge zu sein, geht sicher. Das Prinzip ist folgendes. Wer für einen Menschen bürgt, lernt aus dem Schaden, den er erleidet. Wer sich davor hütet, hütet sich also vor Schaden. Die Frage dahinter ist, wie können wir denn überhaupt für jemanden bürgen? Nun, es gibt einen, der hat es für jeden Menschen gemacht. Paulus erklärt dies in seinem zweiten Brief an die Korinther. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Christus nahm ihre und meine Sündenschuld auf sich. So musste er die furchtbare Strafe zahlen. Welch ein Schmerz für ihn, der für uns bürgte. Und in Jesaja 53 steht, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Die Strafe wurde nicht erlassen, sondern exakt ausgeführt, und der Bürge übernahm die Verantwortung. Denn der Sünde Sold ist der Tod, heißt es in Römer 6, Vers 23. Es wird sehr deutlich, dass das, was in den Sprüchen steht, ernste und wahre Prinzipien sind, die Gott zum Leben gegeben hat. Nun folgt Vers 16. Eine holdselige Frau erlangt Ehre, aber eine Schande ist eine Frau, die Redlichkeit hasst. Den Faulen wird es mangeln an Hab und Gut, die Fleißigen aber erlangen Reichtum. Was bedeutet wohl Holdseligkeit? Der Vers erklärt, dass zur Holdseligkeit Ehre, Ehrlichkeit, Fleiß und Tatkraft gehören. Für diese empfohlenen Charakterzüge steht zum Beispiel Ruth. Sie war Witwe, sie war arm und sie war eine Frau, ein schwerer Stand in der sie umgebenden Gesellschaft. Sie bewahrte jedoch ihre persönliche Ehre. Boas konnte ihr zusprechen, das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Und auf Boas selber zutreffend sagt der folgende Vers 17 in Sprüche 11, ein barmherziger Mann nützt auch sich selber, aber ein Herzloser schneidet sich ins eigene Fleisch. Boas ist genau darin ein ermutigendes Vorbild. Er übte Barmherzigkeit, schützte die Schwächeren uneigennützig und gewann obendrein eine wunderbare Frau. Liebe Hörer, wir befinden uns mitten in Kapitel 11 im Buch der Sprüche Salomos. Bisher haben wir verschiedene hilfreiche Prinzipien kennengelernt, die von Verleumdung, Heuchelei, über Bürgschaft bis hin zu Ehrbarkeit und gelebte Barmherzigkeit handeln. Die Verse 18 bis 21 kann man als eine Art Zusammenfassung verstehen. Dort heißt es: Der gottlosen Arbeit bringt trügerischen Gewinn, aber wer Gerechtigkeit sät, hat sicheren Lohn. Gerechtigkeit führt zum Leben, aber dem Bösen nachjagen führt zum Tode. Falsche Herzen sind dem Herrn ein Greuel, aber Wohlgefallen hat er an den Frommen. Die Hand darauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber der gerechten Geschlecht wird errettet werden. Soweit die Verse 18 bis 21. Hier geht es generell um den krassen Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Für jeden Menschen ist es wichtig zu wissen, dass Falschheit und Arglist eines Tages gerichtet werden. Da gibt es kein Entrinnen. Und die Gerechtigkeit Christi hat den an Christus Gläubigen von der Sünde erlöst. Er hat die Gerechtigkeit fest und sicher in Christus. Wer sie hat, so heißt es im Johannesevangelium, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Zum Abschluss lese ich aus unserem Bibeltext, also aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 11, nun noch die Verse 24 und 25. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Paulus schreibt passend dazu an die Korinther: Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Gott ermutigt uns, auf ihn zu vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus reichlich zu säen. Er verheißt reiche Ernte. Wir müssen uns nur darauf verlassen. John Bunyan, der Autor des Erbauungsbuches »Pilgerreise zur seligen Ewigkeit«, er wusste, was es bedeutet, in Not zu leben. Im 17. Jahrhundert dichtete er: Es war einmal ein Mann, den man für einen Narren hielt, und der, je mehr er weggab, umso mehr behielt. Der ist es, der sein Gut den Armen spendet, denn zehnfach wird's ihm wieder zugewendet. Es war einmal ein Mann, den man für einen Narren hielt, und der, je mehr er weggab, umso mehr behielt. Der ist es, der sein Gut den Armen spendet, denn zehnfach wird's ihm wieder zugewendet. Mit diesen Worten des englischen Schriftstellers und Pastors John Bunyan möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie konnten für sich einige wertvolle Gedanken mitnehmen. Das Thema Geben bzw. Säen wird uns auch in der nächsten Sendung noch beschäftigen. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.